In der heutigen Podcast-Folge reden wir über den Brandschutzhelfer. Wenn dich das Thema interessiert, beziehungsweise du weißt, du hast so ein gesundes Halbwissen, ich sag mal so wie ich, dann ist das deine heutige Folge. Dazu habe ich einen Interviewgast eingeladen, nämlich den Jan Decker. Sei gespannt. Herzlich willkommen im Podcast Brandschutz to go. Mein Name ist Wenzel, Stefan Wenzel. In der heutigen Podcast-Folge reden wir über den Brandschutzhelfer. Dazu habe ich den Jan Decker eingeladen von der Firma Jan Decker Brandschutzlösungen. Sein Motto gefällt mir besonders gut. Es ist Feuer und Flamme für Ihre Sicherheit. Seine Firma mit knapp 10 Mitarbeitern ist in Ostfildern. Das ist bei Stuttgart. Erstmal herzlich willkommen im Interview, lieber Jan.
Hallo Stefan, schön, dass ich da sein darf.
Ihr bietet die Ausbildung zum Brandschutzhelfer an. Nimm uns da mal mit. Also muss ich einen Brandschutzhelfer überhaupt bei mir im Unternehmen haben?
Ja, die Frage ist sehr einfach zu beantworten. Der Gesetzgeber schreibt vor, dass jeder Arbeitgeber somit ab dem ersten Angestellten Brandschutzhelfer ausbilden muss und somit auch beschäftigen muss. Immer wieder herrscht ein kleiner Irrglaube, was so ein bisschen von dem Ersthelfer herkommt. Da gibt es nämlich so eine Regel, ab 20 Mitarbeitern brauche ich einen Ersthelfer. Das ist hier in diesem Fall nicht richtig, denn brennen kann es in jedem Unternehmen. Natürlich kann auch ein Erste-Hilfe-Fall in jedem Unternehmen eintreten, auch wenn ich bloß 10 Mitarbeiter habe. Aber beim Brandschutzhelfer ist es ganz klar geregelt, sobald ich Mitarbeiter habe, muss mindestens einer, tendenziell sogar zwei Brandschutzhelfer sein.
Ich glaube gerne, da werden immer regelmäßig ähnliche Begriffe durcheinander geschmissen in einen Topf. Und dann heißt es, passt schon, ja? Nee, es passt nicht. Also Learning ab dem ersten Mitarbeiter. Also ab wie viel Mitarbeiter, also ab dem ersten. Wie viele Brandschutzhelfer brauche ich denn jetzt genau? Weil nicht ja, alle also, Firmen haben, ich sag mal, kann man es irgendwie greifen, ja?
Ja, also tatsächlich ist diese Frage eine der am häufigsten gestellten Fragen der Arbeitgeber an uns Brandschutzleute. Und tatsächlich ist es so, dass das Arbeitsschutzgesetz sagt, du musst eine Gefährdungsbeurteilung machen. Auch die Konkretisierung, die Arbeitsstättenrichtlinie A2.2, die maßgeblich das Vorhalten von Brandschutzhelfern fordert, sagt, lieber Arbeitgeber, in Abhängigkeit deiner Gefährdungsbeurteilung musst du Brandschutzhelfer ausbilden, beziehungsweise bestimmt sich die Zahl. Hast du eine normale Brandgefährdung bei dir im Unternehmen? Bist du zum Beispiel ähnlich einer Büro- und Verwaltungsnutzung? Dann sind in der Regel 5% der Beschäftigten ausreichend. Sobald du aber auf das Ergebnis kommst, dass du keine normale Brandgefährdung hast, zum Beispiel erhöhte Brandgefährdung, was regelmäßig in Lager, Produktion, Gastronomie, Hotellerie und so weiter stattfindet, auch Einzelhandel, dann sind 5% nicht mehr ausreichend. Wie viele du dann brauchst, das beantwortet die ASR leider nicht. Da wird's dann relativ schnell interessant. Und wenn man in eine Zeile weiter drunter schaut, dann wird man feststellen, Moment mal, die 5% sind nur die erste Angabe. Es gibt nämlich noch eine weitere Regel, die beachtet werden muss. Denn Krankheit, Urlaub, Schichtdienst und auch Ausbildungszeiten, wo der Mitarbeiter gegebenenfalls nicht vor Ort sein kann, sind zu berücksichtigen. Und meistens, und da schließt sich der Kreis, komme ich also als Arbeitgeber recht schnell darauf, dass ich, selbst wenn ich bloß 10 Mitarbeitende habe, mindestens 2 Brandschutzhelfer brauche, weil einer davon kann immer krank sein, im Urlaub sein. Manche haben vielleicht sogar Schichtdienst, wenn es kleinere Produktionsbetriebe sind und so weiter. Und davon ist es am Ende des Tages tatsächlich abhängig, wie viele Brandschutzhelfer ich tatsächlich ausbilden muss.
Also ich nehme mal mit, unterste Ebene ist 5%, ab dann wird es nur mehr. Mach eine Gefährdungsbeurteilung. Tja, ist eine separate Herausforderung, aber dann weißt du, wie viel es ist. Wenn wir einmal kurz in die Vergangenheit gehen, ich sag mal, das Thema Corona scheint fest vom Tisch zu sein, aber das war ja eine besondere Herausforderung. Wie hat man das denn gelöst?
Ja, in der Tat. Also die Corona-Pandemie hat in vielen Bereichen natürlich die Arbeitswelt auf den Kopf gestellt. Plötzlich war das ganze Thema Homeoffice oder Telearbeit in aller Munde. Was vorher nie möglich schien, war auf einmal überhaupt gar kein Problem mehr. Aber alles, was das Thema Sicherheit anging im Unternehmen, ist ja plötzlich ganz schnell aufgefallen, oh, warte mal, wenn jetzt alle meine Brandschutzhelfer im Homeoffice sitzen, was mache ich denn jetzt? Und das ist in der Tat eine Frage, die auch bisher noch keiner abschließend beantworten konnte. Insbesondere in den Unternehmen, die beim Homeoffice geblieben sind, ist es mittlerweile einfach ein Riesenthema. Und die Antwort darauf lautet wie leider immer, lieber Arbeitgeber, du bist verantwortlich, du trägst die Verantwortung, auch die Haftung. Und die Vorgabe gilt, du brauchst 5%. Und wenn diese 5% halt heute im Homeoffice sitzen und sonst keiner da ist, dann ist es ein Problem. Dann wirst du eigentlich deiner Vorgabe und deiner rechtlichen Verantwortung, deiner Fürsorgepflicht nicht gerecht. Du musst also mehr ausbilden, damit du ungefähr immer irgendjemanden da hast, der eingreifen kann. Man kann es vielleicht noch ein bisschen kompensieren, indem man sagt, na ja, wir haben aber eine super Brandschutzunterweisung, die ja für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gilt. Ne, wir haben ja gerade schon gelernt, ich brauche nur einen Teil der Mitarbeiter, Brandschutzhelfer. Alle wiederum müssen aber im Brandschutz unterwiesen sein. Und wenn du als Arbeitgeber dann feststellst, naja, ich habe nicht genug Brandschutzhelfer am Standort oder alle sind im Homeoffice, dann musst du irgendwie dir eine Begründung einfallen lassen für den Anwalt, der im Brandfall dann natürlich nachfragt, welche Gedanken du dir gemacht hast, um diese Gefahr oder die Aufgaben, die ein Brandschutzhelfer zu erledigen hat, dann anderweitig zu vergeben. Und es wird relativ schnell relativ schwierig. Also bietet sich's natürlich an zu sagen, okay, dann bilde ich halt anstatt 15% aus, damit ich irgendwie sicherstellen kann. Auch bei der Organisation kann man ja darauf achten. Theoretisch weiß der Arbeitgeber, wer ist Brandschutzhelfer, also die Personalabteilung im besten Fall. Und da muss man natürlich einfach danach, also einfach ist so leicht dahergesagt, ich weiß schon, sollte man eben danach schauen, dass halt nicht alle Brandschutzhelfer am selben Tag im Urlaub, im Homeoffice und dann vielleicht dummerweise noch krank sind. Wobei die Krankheit, das ist dann halt einfach so ein Restrisiko, was übrig bleibt.
Sehe ich genauso. Bei diesen Begrifflichkeiten, wo ist denn der Unterschied dann zu einem Brandschutzbeauftragten?
Oh ja, also die Begrifflichkeit, Brandschutzhelfer, Brandschutzbeauftragter, die muss tatsächlich stark voneinander unterschieden werden. Allein schon in der Ausbildung. Der Brandschutzhelfer wird in der Regel in so einem halben Tag ausgebildet, wobei die Vorgaben noch kürzer sind. Und der Brandschutzbeauftragte genießt eine Ausbildung von circa 2 Wochen und hat, was den Brandschutzhelfer angeht, ganz andere Aufgaben und vor allem auch Verantwortlichkeiten. Also der Brandschutzbeauftragte berät in aller Regel den Arbeitgeber in allen möglichen Fragen des betrieblichen Brandschutzes. Da gibt es auch eine DGUV-Vorschrift dazu und einen Aufgabenkatalog von 26 Aufgaben. Und eine dieser Aufgaben ist zum Beispiel Brandschutzhelfer auszubilden, witzigerweise. Und der Brandschutzhelfer, der ist eigentlich nur für den konkreten Brandfall da, wenn man es genau nimmt. Der Brandschutzhelfer soll im Brandfall wissen, was er zu tun hat, Rettungskräfte alarmieren, Entstehungsbrände bekämpfen, dafür sorgen, dass die Menschen sicher aus dem Gebäude rauskommen. Der Brandschutzbeauftragte ist im Brandfall konkret eigentlich überhaupt gar nicht für irgendwas zuständig, ja. Und da ist ganz konkret der Unterschied. Und was die Haftung angeht, irrt sich der Brandschutzbeauftragte oder kommt er irgendwelchen Pflichten nicht nach, hat zum Beispiel Mängel erkannt und die nicht entsprechend gemeldet und dokumentiert und es passiert was, dann kann man den Brandschutzbeauftragten rechtlich belangen. Das ist beim Brandschutzhelfer nicht der Fall. Ich vergleiche gerne den Ersthelfer mit dem Brandschutzhelfer, damit irgendwie so ein bisschen klar wird, wo hier die Verantwortlichkeiten und vielleicht auch die Haftungen liegen. Und die Haftung liegt beim Brandschutzhelfer ganz klar nur beim Unterlassen, also unterlassene Hilfeleistung, keine Rettungskräfte alarmiert, genauso wie das beim Ersthelfer ist. Alles, was danach kommt, ist ganz stark situationsabhängig und unterscheidet somit ganz konkret den Brandschutzbeauftragten vom Brandschutzhelfer. Und auch nicht jedes Unternehmen muss einen Brandschutzbeauftragten haben. Das heißt nicht, dass das Unternehmen wie sagt man, keinen betrieblichen Brandschutz haben muss. Aber dieser betriebliche Brandschutz muss nicht in jedem Unternehmen durch einen Brandschutzbeauftragten verfolgt und beobachtet und betreut werden. Brandschutzhelfer wiederum, haben wir vorher schon gehört, die brauchst du egal in welchem Unternehmen.
Das klingt so ein bisschen auch wie das Thema bei der Arbeitssicherheit, ja. Da haben wir ja Sicherheitsbeauftragte
Ganz
und
klar.
die FASI, Fachkraft für Arbeitssicherheit.
Genau.
Und, ja.
Perfekter Vergleich, ja.
Wie ist denn die Gesetzesgrundlage zur Ausbildung?
Ja, also über Gesetze müssen wir zwangsläufig früher oder später immer sprechen. Wenn es um solche Themen geht, ist es ganz klar, das Arbeitsschutzgesetz schreibt vor, dass der Arbeitgeber Vorsichtsmaßnahmen vorzusehen hat und gewisse Maßnahmen planen muss. Es geht noch weiter über die Arbeitsstättenverordnung. Da steht dann noch ein bisschen konkreter drin. Da muss eine Gefährdungsbeurteilung machen und so. Und dann kommen die Unfallverhütungsvorschriften ins Spiel, die sagen, naja, du auch hier musst du präventive Maßnahmen als Fürsorge für deine Mitarbeiter und so weiter ergreifen. Und dann hört es aber immer auf. Also von einem Brandschutzhelfer konkret ist da noch gar nicht so richtig die Rede. Erst in den technischen Regeln zum Betreiben von Arbeitsstätten, so heißt es, kurz alle nennen das die ASR, dort in der 2.2, ich hatte es hier vorher schon kurz angesprochen, unter Paragraph bzw. Punkt 7 wird der Brandschutzhelfer gefordert. Da steht also drin, wie viele brauche ich. Da steht auch drin, was soll der eigentlich machen im Betrieb. Und es steht auch drin, ob und wie oft der Brandschutzhelfer eine Auffrischungsausbildung erhalten soll. Und wie wir wissen, die Arbeitsstättenrichtlinie hat zwar keinen Gesetzescharakter, aber die Arbeitsstättenrichtlinie hat sogenannte Vermutungswirkung. Wenn du als Arbeitgeber also dich über die Regeln, die da drin stehen, hinwegsetzt, dann musst du als Arbeitgeber beweisen, dass deine anderen Mittel, die du ergreifst, den gleichen Wert haben wie die Ausbildung eines Brandschutzhelfers. Wenn du also sagst, pass auf, ich habe zwar keine Brandschutzhelfer, dafür beschäftige ich aber, keine Ahnung, 5 oder 10 Feuerwehrleute, wobei das im Übrigen eine kleine Ausnahmeregel ist, denn ein ausgebildeter Feuerwehrmann oder eine Feuerwehrfrau dürfen ohne spezielle Brandschutzhelferausbildung im Unternehmen als Brandschutzhelfer bestellt werden. Das ist eine kleine Ausnahmeregel. Diejenigen müssen aber im aktiven Feuerwehrdienst sein, das ist ganz wichtig. Also nicht, ich habe mal vor 10 Jahren eine Grundausbildung gemacht und seitdem bin ich nicht mehr in der Feuerwehr. Aber ja, also der Ratschlag ist ganz klar, lieber Arbeitgeber, mach das, was in dieser Arbeitsstättenrichtlinie drinsteht, damit du dich im Schadenfall nicht angreif- bzw. haftbar machst.
Dann sage ich mal kurz, neben dem Protokoll habe ich ja Riesenglück. Meine Simone ist bei der Feuerwehr und ausgebildete Brandschutzhelferin. Simone,
definitiv.
Danke. Alles richtig gemacht. Gehen wir mal in die Ausbildung rein. Was sind denn die Inhalte der Schulung mal ganz konkret? Du bildest das aus. Wie läuft das in der Praxis ab? Wie lange dauert so eine Schulung? Was ist vorgeschrieben? Was ist sinnvoll?
Ja.
Erzähl mal.
Also vorgeschrieben, die Inhalte der Schulung, das ist das Komische an dieser ganzen Gesetzgeberei. Die Inhalte der Schulung stehen witzigerweise in dieser Arbeitsstättenrichtlinie nicht drinnen, also in dieser ASR 2.2. Dafür gibt es eine zusätzliche Vorschrift seitens der Unfallversicherer. Das ist die DGUV 205023. Und dort steht drinnen, welche Inhalte müssen in die Ausbildung einfließen, wie lange geht so eine Ausbildung, wer darf eigentlich ausbilden und wer darf auch ohne Ausbildung Brandschutzhelfer sein, hatte ich gerade schon genannt. Und wenn man diese DGUV heranzieht, dann sind in der Regel 2 Unterrichtseinheiten, also 2-mal eine Dreiviertelstunde für die Vermittlung von sehr, sehr viel Inhalten vorgeschrieben. In der Praxis hat sich das bei den wenigsten Anbietern, die ich so kenne, bewährt. Die meisten machen eigentlich längere Ausbildungen. Denn wir müssen in der Ausbildung über folgende Sachen sprechen. Wir müssen darüber sprechen, was sind die größten und häufigsten Ursachen von Bränden, um den Rückschluss zu ziehen. Was kann ich eigentlich tun, dass es gar nicht erst zum Brandfall kommt? Ich muss mir überlegen, wodurch entstehen Brände, also beziehungsweise was brauche ich für ein Feuer? Welche Löschmittel gibt es? Wie wirken die? Man spricht über Brandklassen. Man muss über vorbeugende Maßnahmen sprechen. Dann müssen wir auch sprechen, wie lösche ich einen Brand? Welche Löscheinrichtungen gibt es überhaupt so? Das ist natürlich meistens der Feuerlöscher. Es gibt aber natürlich auch noch andere, je nachdem, in welchem Betrieb ich arbeite. Und dann wird es relativ schnell, relativ umfangreich. Und wenn du nicht einfach nur 1,5 Stunden runterquasseln willst und eigentlich auch möchtest, dass deine Mitarbeiter was mitnehmen, dann solltest du schon ein bisschen mehr ausholen und ein bisschen mehr Hintergründe auch erklären. Denn was ich zum Beispiel immer wieder feststelle, die wenigsten Teilnehmer wissen, was im Brandfall auf der Feuerwehrseite eigentlich abläuft. Und für jeden ist es selbstverständlich, dass ich den Notruf wähle und die Feuerwehr kurze Zeit später dasteht. Wie dieses System aber funktioniert, wie lange die brauchen, bis sie da sind, was die machen, wenn sie da sind, welche Grenzen die auch relativ schnell haben, aufgrund der Personenanzahl, die kommt, das ist den meisten gar nicht bewusst. Und wenn sie das mal verstanden haben, dann wird dem einen oder anderen vielleicht auch klarer, oh, warte mal kurz, meine Verantwortung als Mitarbeiter, dass es gar nicht erst so weit kommt, beziehungsweise auch Thema Brandschutztüren offen halten oder die Betätigung dann auch von einem Feuerlöscher. Das kann wirklich über Erfolg oder Misserfolg von so einem, auch von so einem Feuerwehreinsatz entscheiden. Und um das dann eben rum beziehungsweise rüberzubringen und möglichst auch Fragen auf, also der Teilnehmer zu beantworten, auch ein wichtiger Punkt meines Erachtens nach, hat sich bei uns zumindest bewährt, 3 Stunden Theorie und dann folgt immer eine Praxis, das praktische Feuerlöschertraining, also nicht nur drüber reden, sondern tatsächlich auch machen. Jeder Teilnehmer muss also den Feuerlöscher in die Hand nehmen, muss mindestens 2-mal löschen, 1-mal alleine, 1-mal zusammen im Team. Man kann mit unterschiedlichen Feuerlöschertrainern arbeiten, da gibt es unterschiedlichste Anbieter. Und hier eben in der Praxis tatsächlich auch erkennen, Mensch, was ist da mit der Windrichtung, was ist mit dem Abstand, wie verhält sich so ein Feuerlöscher, wie verhält sich das Feuer, wenn da Löschmittel ankommt. Und da sagt die DGUV witzigerweise, es ist ratsam, 5 bis 10 Minuten Feuer zu löschen. Wenn du das tatsächlich durchführen würdest bei einer Gruppe von 15 Personen, dann wärst du, also das geht zeitlich in der Praxis tatsächlich nicht. Ja, das muss man einfach offenerweise gestehen. Vor allem, weil es ja auch so ist, dass so ein Feuerlöscher 30 bis 60 Sekunden maximal löscht, auch in der Realität. Länger soll der Brandschutzhelfer so einen Entstehungsbrand auch gar nicht bekämpfen. Und aus dem Grund ist es meistens so, dass die Praxis ein bisschen kürzer ist, als die DGUV das fordert. Aber am Ende des Tages kommt es natürlich darauf an, hast du die Hemmschwelle, einen Feuerlöscher in die Hand zu nehmen, abgebaut als Trainer? Hast du den Leuten beigebracht und auch anschaulich beigebracht, wie sie sich selbst schützen können? Und wenn das soweit, ja, das soweit geschult wurde und man da auch mit unterschiedlichen Beispielen das noch ein bisschen umrahmt hat, dann ist es in aller Regel ausreichend und dann ist die Stunde Praxis relativ schnell auch voll bei so einer Gruppe, ich sag mal so um die 15 Leute plus minus.
Ich kann mich erinnern, ich weiß nicht, ob es heute noch aktuell ist oder stimmt. Was sind so die häufigsten Irrglauben? Also du hast schon gerade die Zeit gesagt, Feuerlöscher 30 Sekunden, eine Minute. Wenn man mal früher solche Fragen gestellt hat, wie lange kannst du löschen? 10 Minuten. Und der Klassiker, stimmt es noch, Jan? Der wird ausgelöst, wenn ich den von der Wand genommen habe, nicht am Brand. Und wenn ich am Brand ankomme, ist er leer. Also
ja, also das ist eine der wichtigen Regeln. Nimm den Feuerlöscher erst in Betrieb, wenn du mit ausreichend Sicherheitsabstand vor dem Feuer stehst, damit du mit einem scharfen Feuerlöscher, ne, Laufwege können nach Arbeitsstättenrichtlinie circa 20 Meter sein. Wenn du also genau in der Mitte sitzt und das Brandereignis auf der anderen Seite ist, dann musst du im Zweifel 40 Meter mit dem Feuerlöscher laufen. Und dann kann es eben passieren, dass du das Löschmittel verlierst. Also ja, stimmt, Feuerlöscher bitte erst immer kurz vor dem Brand in Betrieb nehmen. Und was tatsächlich so ein Irrglaube ist, diese Länge, wie lange habe ich überhaupt Zeit, eine Entscheidung zu treffen? Was auch ein großer Irrglaube ist, mit dem ich immer wieder aufräumen muss, ist, naja, ich probiere es mal aus und wenn ich es nicht schaffe, das Feuer zu löschen, dann kann ich ja immer noch die Feuerwehr alarmieren. Und das ist tatsächlich ein weit verbreiteter Irrglaube, von dem ich immer abrate, weil ich sage, pass mal auf, was bedeutet denn, es geht schief? Es geht schief, kann bedeuten, du erkennst relativ früh, ich kann mit meinem Feuerlöscher diesen Entstehungsbrand nicht mehr erfolgreich löschen. Ich kann einen Rückzug antreten. Aber was auch schief laufen kann, ist, du hast dich überschätzt, hast zu viel Rauch eingeatmet und liegst jetzt bewusstlos neben dem Feuer. Und alle anderen Mitarbeiter haben aufgrund der Brandschutzordnung die Aufgabe, das Gebäude längst verlassen zu haben und am Sammelplatz zu sein. Wer rettet dich also? Und wenn die Feuerwehr nicht alarmiert ist, dann rettet dich keiner. Und das ist ein sehr weit verbreiteter Irrglaube, mit dem ich immer aufräumen möchte und auch aufräume. Denn im Zweifel liegst du mindestens 10 Minuten da, selbst wenn die Feuerwehr alarmiert ist. bis da mal einer kommt und dich da vielleicht rausholt. Ja? Also
Ja.
diese Dinge sind weit verbreitet und um mal so mit Zahlen beziehungsweise Zeiten, also wenn in den ersten 30 bis 40 Sekunden von so einem Entstehungsbrand keiner mit einem Feuerlöscher kommt, dann ist es eigentlich für den Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin, die hier einen ersten Löschversuch unternehmen möchte, schon nicht mehr möglich, ohne sich selbst zu gefährden, dieses Feuer zu bekämpfen, weil in aller Regel spätestens nach dieser Zeit auch schon die sichtbaren giftigen Rauch, sichtbarer giftiger Rauch entsteht und deshalb eine Gefährdung für den Löschenden besteht.
Ich habe schon mal solche Videos gesehen vom Hausbrand Couch. Wir reden nicht von Minuten. Wir reden
So ist
von
es.
Sekunden. Das Ding ist nicht mehr löschbar.
An dieser Stelle kann man auch nochmal einhaken, wenn es um diese Gefährdungsbeurteilung und die Menge von Brandschutzhelfern geht, die ich eventuell brauche.
Ja.
Auch das ist bei manchen Arbeitgebern ein Thema, dass sie sagen, Moment mal, wir haben so riesige Gebäude und so riesige Brandabschnitte, wir müssen mehr als diese 5% ausbilden, denn wenn wir nur die 5% ausbilden, dann haben wir gar nicht ein flächendeckendes Netz, dass jemand innerhalb von diesen ersten 30, 40 Sekunden überhaupt an das Feuer drankommen kann. Auch das ist nochmal so ein Punkt, den ich als Arbeitgeber mit berücksichtigen sollte. Wie sind denn so meine Laufwege? Habe ich vielleicht mehrere Geschosse? Kann denn mein Brandschutzhelfer innerhalb von so einer kurzen Zeit überhaupt an irgendeinem Entstehungsbrand ankommen und da noch wirksam werden? Oder brauche ich vielleicht doch mehr Brandschutzhelfer, damit ich diese Wege besser in den Griff kriegen kann?
Jetzt hat jemand die Brandschutzhelferausbildung gemacht. Was sind seine Aufgaben und kann er eigentlich diese Brandschutzunterweisung durchführen?
Ja, also der Brandschutzhelfer hat im Grunde nach der Arbeitsstättenrichtlinie die Aufgaben, Entstehungsbrände zu bekämpfen, immer vor dem Hintergrund, sich niemals selbst zu gefährden. Auch das ist im Übrigen ein wichtiger Bestandteil der Schulung, wo du sehr viele Minuten verbringen kannst, um nochmal darüber zu sprechen, ab wann gefährde ich mich überhaupt selbst und ab wann nicht. Er muss dazu wissen, welche Feuerlöscheinrichtungen es gibt und wie er die auch einsetzen kann. Und er ist dafür zuständig, durch seine Löschmaßnahmen dafür zu sorgen, dass sich alle anderen Beschäftigten rechtzeitig in Sicherheit begeben können. Das bedeutet, konkret sind die Aufgaben des Brandschutzhelfers, Entstehungsbrände löschen, Feuerwehr im besten Fall vorher noch alarmieren und gucken, dass die Personen des Gebäudes, also die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber wenn ich jetzt in der Gastro arbeite, natürlich auch die Gäste und so weiter, das Gebäude verlassen. Meistens ist es aber so, dass der Arbeitgeber sagt, ja, Moment mal, wenn ich jetzt Brandschutzhelfer habe, die jetzt ein bisschen sensibler sind, was das Thema Brandschutz im Betrieb angeht, als das andere Mitarbeiter sind, dann sollen die vielleicht so in ihrem Daily Work schon auch schauen, sind die Fluchtwege immer frei, sind die Feuerlöscher geprüft, sind die Brandschutztüren alle geschlossen? Sind irgendwo Brandlasten gelagert, die da nicht hingehören? Also so typische Dinge, oder habe ich zum Beispiel in manchen Bereichen einen Wulst von Elektrokabeln und Mehrfachsteckdosen, die vorher einfach noch nie jemandem aufgefallen sind? Meistens wird also der Brandschutzhelfer für solche Dinge schon auch noch eingesetzt. Wichtig dabei ist aber zu wissen, nur weil ich dem Mitarbeiter sage, ich möchte, dass du das regelmäßig machst, heißt es noch lange nicht, dass wenn er da was übersieht und es kommt zum Brandeingesetz und sagen kann, Moment mal, das war doch deine Aufgabe, Brandschutzhelfer, du haftest jetzt. Also das muss man ganz klar sagen. Die Haftung, geht hier auf gar keinen Fall in den Brandschutzhelfer über. Die Verantwortung und Haftung bleibt ganz klar immer beim Unternehmer in dieser Konstellation. Und zu deiner zweiten Frage, darf der Brandschutzunterweisungen machen? Theoretisch ist es nicht seine Aufgabe. Also weder die DGUV noch die Arbeitsstättenrichtlinie sagt was dazu. Es ist, wenn dann überhaupt, dem Brandschutzbeauftragten seine Tätigkeit. Habe ich keinen Brandschutzbeauftragten, bleibt es automatisch beim Unternehmer hängen. Und dann ist es auch hier wieder, die Haftung bleibt beim Unternehmer. Ich kann das schon delegieren. Jetzt habe ich einen Brandschutzhelfer, der witzigerweise noch in der Feuerwehr ist und dort vielleicht sogar in die Ausbildung irgendwie involviert ist oder Jugendleiter ist und da auch mit Jugendlichen zu tun hat und der einfach ein Gespür dafür hat, ja, dann kann er sich das schon erarbeiten und so eine Unterweisung auch machen. Aber es ist erstmal nicht seine Aufgabe. Wenn der oder diejenige Quatsch erzählt, dann ist genau das gleiche Thema Haftung. Der Arbeitgeber haftet für den Quatsch, die Person dann erzählt und nicht die Person selbst. Ja, also
Vielen Dank.
die Richtigkeit von so einer Brandschutzunterweisung sicherzustellen. Und die nimmt schon auch einen wichtigen Bestandteil in der gesamten betrieblichen Brandschutzorganisation ein. Das bleibt am Ende des Tages beim Unternehmer oder bei der Unternehmerin hängen.
Ich kenne ja auch von meinem Thema DIN 14675, verantwortliche Person ist eine Schulung und eine Prüfung und ab dann gibt es Auffrischungsschulungen. Die sind in der Norm vorgeschrieben. Wie ist denn beim Brandschutzhelfer? Habe ich das einmal gemacht, dann habe ich einen Haken dran? Ich denke nicht.
Leider oder aus meiner Sicht zum Glück, nein. Wenn man da mal noch mal einen kurzen Ausflug zu den Ersthelfern macht, bei den Ersthelfern ist es ganz klar geregelt, alle 2 Jahre muss der Ersthelfer eine Auffrischungsschulung machen. Da ist es ganz klar und leider sagt die Arbeitsstättenrichtlinie beim Brandschutzhelfer keine konkreten Wiederholungsrhythmus an. Schaut man in die Arbeitsstättenrichtlinie, findet man den Hinweis, eine Auffrischung hat sich alle 2 bis 5 Jahre in Abhängigkeit der Gefährdungsbeurteilung bewährt. Schaut man in die DGUV-Richtlinie rein, dann steht da drinnen alle 3 bis 5 Jahre. Und im Gegensatz zum Ersthelfer muss die Ausbildung des Brandschutzhelfers vom Unternehmer selbst bezahlt werden. Und beim Ersthelfer ist es ja so, dass die BG das normalerweise bezahlt. Und deshalb kann ich Arbeitgeber schon verstehen, die dann sagen, na ja, ich muss das ja selber zahlen. Ich brauche irgendwie 10 Brandschutzhelfer. Das macht dann ja alle 2 Jahre über 1.500 Euro, was ich dafür ausgeben muss. Gut, auf der anderen Seite steht natürlich, was passiert, wenn die Bude abfackelt? Sind es dann auch bloß 1.500 Euro oder vielleicht mehr? Aber nichtsdestotrotz ist das eben diese Range. 2 bis 5 beziehungsweise 3 bis 5 Jahre. Ich sag mal wieder so, das Thema Brandgefährdung, hast du eine Büro- und Verwaltungsnutzung, würde ich auch tendenziell erstmal sagen, 5 Jahre reichen nach den Vorgaben der Arbeitsstättenrichtlinie aus. Sobald du woanders bist, wie ich schon gesagt habe, Gastro, Hotel etc., Produktion und Lager, dann musst du deutlich darunter sein. Also ich bin auch da ein Fan, man muss das ja auch organisieren. Du musst auch einen Überblick haben, wer ist jetzt Brandschutzhelfer, wer ist Ersthelfer, wer hat die Ausbildung, wer muss als nächstes auffrischen. Wenn du dich an den Rhythmus des Ersthelfers hältst, dann hast du quasi alle 2 Jahre einmal einen Aufwasch, bildest die fort und dann ist das Thema normalerweise durch. Und dann muss man leider auch dazu sagen, woran erinnert sich der Brandschutzhelfer überhaupt noch nach 2, 3, 4, 5 Jahren? Und da kann die Ausbildung leider noch so gut sein. Wenn du Glück hast, dann können die dir noch ein bisschen erklären, wie der Feuerlöscher funktioniert, was am Ende des Tages ja auch die Hauptaufgabe des Brandschutzhelfers ist. Aber dann hört es ganz schnell auch auf. Und von dem her, ja, zum eigenen Schutz des Unternehmens, diese Sensibilisierung immer wieder da zu haben, bietet sich's durchaus an, diese 5 Jahre nicht auszureizen. Aber wenn wir, wie gesagt, hart an der Vorschrift bleiben, dann kommt's wie immer drauf an.
Ich kenn's wieder jetzt rückblickend auf die DIN 14675. Meine verantwortliche Person, die wird ja benannt. Muss ich sowas beim Brandschutzhelfer auch machen?
Oh ja, häufiger Fehler in der Praxis. Mhm. Der Brandschutzhelfer kriegt zwar ein Zertifikat, also von dem Dienstleister, der diese Schulung macht oder vom Brandschutzbeauftragten. Damit ist er aber nicht automatisch Brandschutzhelfer im Betrieb. Die DGUV sagt ganz klar, ein Brandschutzhelfer muss benannt werden, beziehungsweise bestellt werden. Das heißt, es muss vom Arbeitgeber ein Schriftstück geben, wo drin steht, Herr, Frau XY ist mit folgenden Aufgaben mit Wirkung zum Brandschutzhelfer oder Brandschutzhelferin. Unterschrift Arbeitgeber, Unterschrift Brandschutzhelfer, damit es ganz klar ist, weil im Zweifel sagt der Brandschutzhelfer, ich war zwar bei dieser Schulung, ich habe auch das Zertifikat, aber eine Aufgabe habe ich in meinem Unternehmen hierzu nicht bekommen. Also auch das Thema Absicherung für mich als Arbeitgeber, der ja die gesetzlichen Vorschriften durchaus erfüllen möchte und sollte, ist wie bei der Brandschutzunterweisung. Die kannst du machen, wenn du aber keine Unterschriftenliste hast, wer alles teilgenommen hat, dann sagen am Ende, ich habe noch nie eine Brandschutzunterweisung hier im Unternehmen bekommen. Ne? Also Thema Nachweis, wer schreibt, der bleibt. Ganz klare Sache. Da gibt's im Übrigen auch einen Vordruck, findet man im Internet. Wer also da sagt, oh Gott, wie soll ich das machen? Weiß nicht, was ich da reinschreiben soll, findet man alles online.
Mir fällt noch ein Wort ein. Evakuierungshelfer. Brandschutzhelfer, ist das nah beisammen? Was sagst du?
Ah, schwierig. Das ist ein ganz schwieriges Thema. Häufig werden die Brandschutz- und Evakuierungshelfer nachgefragt und teilweise auch angeboten. Die rechtliche Vorgabe, je nachdem, wo man reinschaut, die ist unterschiedlich. Also die Arbeitsstättenrichtlinie, die spricht ganz klar nur von Brandschutzhelfern. Punkt. Da gibt es keine Evakuierungshelfer. Dieser Begriff der Evakuierungshelfer hat sich so ein bisschen abgeleitet aus dem Arbeitsschutzgesetz, wo drin steht, ja, lieber Arbeitgeber, du musst nicht nur für den Brandfall Vorkehrungen treffen, sondern du musst auch irgendwie deine Evakuierung organisieren. Und dann hat man sich natürlich Gedanken gemacht, wie organisiere ich denn jetzt meine Evakuierung? Und irgendwann stand dann plötzlich der Begriff Evakuierungshelfer im Raum. Und ob du jetzt so eine Person Evakuierungshelfer nennst, ob du diese Aufgabe zusätzlich dem Brandschutzhelfer aufs Auge drückst oder ob du Stockwerksbeauftragte und wie die nicht alle heißen hast, liegt in der Verantwortung mal wieder des Unternehmers. Wichtig ist tatsächlich, so eine Organisation zu haben. Wie räumen wir überhaupt? Wie bekommen wir einen Überblick, wer ist alles raus und wer nicht? Das ist ganz klar essentiell, weil das auch den Feuerwehreinsatz beeinträchtigt. Weil wenn ich nicht weiß, ob alle draußen sind, dann muss die Feuerwehr zwangsläufig Menschenrettung durchführen und das Gebäude durchsuchen, anstatt Feuer zu löschen, was die eigentliche Aufgabe ist. Und wer dann diese Aufgabe übernimmt, sei mir noch dahingestellt. Fakt ist, es gibt keine Vorschrift, in der drin steht, dass du Evakuierungshelfer haben musst. Und erst recht gibt es keine Vorschrift, aus der hervorgeht, wie so ein Evakuierungshelfer überhaupt ausgebildet werden muss. Welche Inhalte da drin sein müssen. Wenn ich so eine Anfrage kriege, stelle ich meistens immer erst die Rückfrage und sage, habt ihr denn überhaupt eine Evakuierungsorganisation? Wenn ihr die habt, wenn ihr in eurer Brandschutzordnung oder wo auch immer drinstehen habt, wie wir die Evakuierung durchführen, dann kann ich auf dieser Basis das gerne auch mitschulen. Wenn ihr das aber nicht habt, allgemein einfach sagen, hey, das macht man halt so oder so. Das ist super unterschiedlich, je nach Betrieb. Die einen haben eine Brandmeldeanlage, die andere haben irgendwelche Druckluftruten, die nächsten haben eine Telefonanlage und, und. Es ist super, super schwierig tatsächlich. Wir konzentrieren uns tatsächlich hauptsächlich auf den Brandschutzhelfer. Natürlich sprechen wir da schon auch drüber, wie kriegen wir die Leute aus dem Gebäude raus. Das ist einfach ein Hintergrundwissen, das ich als Brandschutzhelfer mitwissen muss, um auch da ganz klar den Fokus zu setzen. Moment, was ist wichtiger, dass ich jetzt den Feuerlöscher in die Hand nehme oder dass die Leute rauskommen? Die Antwort liegt auf der Hand, die Leute müssen da raus, ja.
Eindeutig.
Aber nichtsdestotrotz, rein von dem rechtlichen Hintergrund, ja, liebe Unternehmer, du musst die Evakuierung organisiert haben. Es bietet sich an, dafür Evakuierungshelfer zu haben. Aber der Brandschutzhelfer ist nicht per se automatisch auch gleich der Evakuierungshelfer, geschweige denn ein ausgebildeter Evakuierungshelfer. Ganz klare Sache.
Eingangs hattest du uns erzählt, die Ausbildung machst du im Theorieanteil, dann Praxis, ich muss einen Feuerlöscher anfassen. Wie ist denn der Ausblick für die Zukunft? Weil, ich sag mal so Menschen, wir bieten mittlerweile super viele Schulungen online an, und zwar ausschließlich online, was am Anfang uns vor eine Herausforderung gestellt hatte, gerade beim Thema verantwortliche Personen. Und ganz klar, ich sag mal so Virtual Reality, ist das ein Thema bei euch? Um das Thema auch online zu realisieren. Wie siehst du den Ausblick?
Ja, also VR ist natürlich das Ding schlechthin. Auch Thema E-Learning, Selbststudium, Blended Learning und wie die ganzen Fachbegriffe nicht alle heißen. Ich bin grundsätzlich kein absoluter Gegner davon. Meine Erfahrung zeigt mir aber, dass der Flow, der in einer theoretischen Präsenz Unterweisung stattfindet, auch die konkreten, direkten Rückfragen, die gestellt werden, teilweise auch zu privaten Dingen, ich habe das und das bei mir zu Hause, was soll ich tun, die können einfach solche E-Learnings nicht abbilden, weil halt der Brandschutzhelfer immer mal wieder auch aufgrund seines Themas auch den Privatbereich betrifft, ganz klar. Das ist kein reiner Fachvortrag, den ich privat im Grunde nicht nutzen kann. Es gibt Anbieter, die sowohl die Theorie in einem Selbststudium anbieten, auch wir kooperieren da mit einem zusammen, weil wir wenige Kunden haben, die das nachfragen. Noch ist es so, dass die DGUV fordert, dass dieses erste praktische Feuerlöschertraining im Rahmen der Brandschutzhelferausbildung praktisch stattfinden muss. Ich selbst als Feuerwehrmann seit vielen, vielen Jahren, ich versuche immer den Vergleich zu ziehen und frage die Menschen, würdet ihr Vertrauen haben, dass ich euch aus einem brennenden Haus rette, wenn ich das 20 Jahre lang nur am Computer gelernt hätte? Oder würdet ihr voraussetzen, dass ich sowas mal in der Praxis auch schon mal gelernt habe? Im Realbrandcontainer oder wie auch immer? Und die meisten sind sich relativ schnell klar, ja, okay, gut, also wir vertrauen darauf, dass du das praktisch auch schon mal unter Beweis gestellt hast, was du da kannst. Und deshalb bin ich ein absoluter Verfechter der Praxis, aber auch ich kann mich nicht ganz verschließen vor den, ich sag mal, neuen Technologien. Es ist jetzt ganz frisch auch ein neuer Fachartikel in der Fachzeitschrift Organisatorischer Brandschutz vom Feuerschutz Verlag erschienen, wo es eben auch um dieses Thema VR geht. Und es gibt diverse Anbieter, die VR-Feuerlöschertrainings anbieten. Die haben viele Vorteile, ortsungebunden, witterungsabhängig. Ich kann auch die Schulungen in Unternehmen durchführen, wo ich jetzt nicht einfach mal geschwind in einem Pflegeheim zum Beispiel, ja, da kannst du nicht 10 Mitarbeiter rausnehmen, wobei wir das übrigens auch schon gemacht haben, das ist nur eine organisatorische Frage, weil die ja dann sonst am Patienten fehlen, ja. Das sind ein paar Vorteile, auch die Szenarien, du kannst sehr viel mehr Szenarien üben, als du das mit einem praktischen Feuerlöschertraining machst. Deshalb ist die Branche aktuell so ein bisschen in die Richtung, VR ja, ist vielleicht doch ganz cool, weil es so ein bisschen den Gaming-Charakter für viele Teilnehmer anregt. Aber wenn dann eigentlich nur als Auffrischungsausbildung für bereits ausgebildete Brandschutzhelfer oder vielleicht sogar als Alternative, wenn ich jetzt, nehmen wir mal an, ich habe ein Klinikum mit 1500 Mitarbeitern und mir ist es einfach als Unternehmensleitung wichtig, dass alle mal sowas gemacht haben. Wie willst du das machen in der Praxis? Das ist super schwierig. Hast du aber so einen VR-Trainer, dann kannst du immer mal wieder Leute rausziehen von der Station, sagen, so, jetzt übernimmt der Kollege, du kommst mal hierher, brauche ich irgendwie 5x5 Meter und kann dann da mit der VR-Brille löschen. Also das wird sicherlich noch ein heißes Thema in Anführungszeichen werden. Manche Trainer können im Übrigen auch warme Luft produzieren, damit es möglichst realitätsnah erscheint. Und je nachdem, wie sich die Technik da entwickelt, ich vermute, sie entwickelt sich da sehr gut, denn die Beispiele, die ich jetzt kenne, die sind auch schon gar nicht so schlecht. Und ich überlege auch mit manchen Kunden, das in der Breite anzubieten. Aber am Ende bleib ich persönlich tatsächlich dabei. Ein Feuer muss garantiert erstmal live gelöscht worden sein, bevor ich an solche VR-Lösungen denke.
Ich glaube das auch. Und ich bin ein Riesenfreund von, ja, die Wärme spüren. Da kommt dann doch Adrenalin mehr auf, ja. Also, ja. Ich hatte eingangs erzählt, ich habe Riesenglück mit meiner Simone. Wie ist es denn beim Unternehmer? Findet sich immer freiwillig ein Mitarbeiter für einen Brandschutzhelfer oder wie läuft das so? Ich habe ja vorhin gelernt, den muss ich noch benennen. Wie geht's dann weiter? Also, was erzählen dir deine
Ja.
Kunden?
Ja, also das ist ein heißes Pflaster tatsächlich. Es kommt ein bisschen drauf an. Manchmal habe ich das Gefühl, die Rückmeldung oder das Engagement der Mitarbeiter spiegelt ein bisschen so das Wohlbefinden der Mitarbeiter im Unternehmen wider tatsächlich. Ja, also ich habe Kunden, die haben wenig Probleme, Freiwillige zu finden. Ich habe aber auch viele Kunden, die sagen: Mensch, Herr Decker, ich habe gar keine Ahnung, wie ich überhaupt Brandschutz habe. Ich habe schon meine Ersthelfer und die wollen wir ja eigentlich nicht doppelt belegen, weil ich den Ersthelfer im Brandfall ja auch für was anderes brauche und so weiter und so fort. Den sage ich meistens, ja gut, also mein Tipp ist, macht es denen schmackhaft, dass wir hier Feuer löschen. Das ist für die meisten auch im privaten Bereich von Relevanz, weil alle irgendwie sagen, Mensch, wenn es bei mir zu Hause mal brennt, was tue ich denn da, wenn ich für zu Hause einen Feuerlöscher kaufen möchte, was ist der richtige? Das ist mal zum einen das Thema und zum anderen versuchen wir es auch immer so ein bisschen vor diesem Teambuilding-Hintergrund auch ein bisschen. Also wir sind sicherlich keine Pädagogen oder sowas, aber wenn ich mal gemeinsam im Team über Brandschutz gesprochen habe und auch im Team ein Feuer gelöscht habe, dann kann das schon dazu führen, dass man auch vielleicht ein bisschen mehr zusammenschweißt. Was auch manche Unternehmen machen, ist, dass sie jährlich ihre Mitarbeiter, die quasi ein Ehrenamt innerhalb des Unternehmens übernehmen, weil was anderes ist es nicht. Ich kenne kein Unternehmen, das seinen Brandschutzhelfern oder Ersthelfern oder Sicherheitsbeauftragten und wie die nicht alle heißen, mehr Gehalt bezahlt. Wie soll das auch funktionieren? Wobei, dann hätten sie wahrscheinlich ganz schnell mehr Freiwillige. Aber ne, rein betriebswirtschaftlich, habe selbst Angestellte, das ist nicht möglich, ich verstehe das auch. Aber so eine kleine Honorierung dieser Bereitschaft im Fall der Fälle, Verantwortung zu übernehmen und anderen Mitarbeitern zu helfen und auch Unternehmenswerte zu schützen, das ist schon was, wo ich der Meinung bin, lieber Arbeitgeber, das gehört nicht nur mit einem Dankeschön und Applaus von der Belegschaft honoriert, sondern da kann durchaus auch mal irgendwie ein Buchgutschein oder ein Amazon-Gutschein oder weiß der Geier was rüberwachsen, um hier eine gewisse Wertschätzung rüberzubringen. Und im Übrigen auch die Auswahl des Unternehmens, die solche Schulungen in meinem Unternehmen durchführt. Da gibt's natürlich wie überall solche und solche. Wenn du natürlich jemanden hast, der dann in anderthalb Stunden seine Theorie darunter rattert, ich habe immer wieder Anfragen, wo ich dann höre, Mensch, Decker, wir haben schon jemanden, aber der redet immer von Industrieunfällen. Wir sind aber eine Verwaltung. Wir brauchen das alles gar nicht. Und wir haben schon mehrmals gesagt. Und da ändert sich nichts. Sag ich, ja, okay. Also auch in dem Bereich rate ich den Unternehmen, sucht euch gerne natürlich ein örtliches Unternehmen aus, aber sucht euch eins aus, was von der Qualität her eine wirklich gute Schulung macht, wo die Mitarbeiter mitnimmt, wo die Mitarbeiter was lernen, wo die rausgehen und sagen, Mensch, endlich mal eine Schulung, wo wir wirklich was auch für uns mitnehmen konnten.
Jan, ich sage erstmal, ich glaube, wir haben das Thema gut abgerundet. Gibt es noch einen letzten Hinweis, eine letzte Empfehlung für die, die noch unsicher sind, was sie machen sollen?
Oh, diese Frage überrascht mich. Gute Frage. Ich muss kurz überlegen, ob mir da was Konkretes einfällt. Naja, also das Thema ist, die Unternehmen, die das schon machen, denen brauchen wir im Grunde da nichts sagen. Insbesondere die kleineren Unternehmen, die müssen häufig da noch so, weil die immer denken, ich bin zu klein, ich brauche das nicht und so. Und ich führe gerne die Statistik an, wie oft es in Deutschland eigentlich brennt. Und das ist den wenigsten bewusst. Und den wenigsten ist auch bewusst, dass die Dunkelziffer sehr viel größer ist, weil es auch viele Brände gibt, die gar nicht in die Statistik einfließen, weil keine Feuerwehr alarmiert wurde. So, und wenn wir unterstellen, dass es alle 3 bis 4 Minuten in Deutschland brennt, dann ist das nächste Brandereignis durchaus realistisch bei mir im Unternehmen zu finden. Mhm. Und das muss man sich bewusst machen. Und ich bin großer Fan davon und diejenigen, die das selbst schon erlebt haben, sagen, zum Glück war ich vorbereitet und alle anderen, die es nicht vorher oder die sowas noch nicht hatten, die kommen und sagen, Mensch, hätte ich doch mal im Vorfeld. Und das sind meistens diese Fälle, wo du dann sagst, ja, Leute, haben wir oft drüber gesprochen. Also ich rate jedem, kümmert euch frühzeitig drum, kümmert euch gleich darum, verpackt es gut, ist ein Mehrwert für euer Unternehmen, ist ein Mehrwert für eure Mitarbeiter, für auch die Persönlichkeit. Und lasst es nicht zu lange schleifen und erst recht nicht, wartet nicht darauf, bis es tatsächlich bei euch mal gebrannt hat.
Das sei mal noch ein schlauer Satz, lass es nicht anbrennen, ja?
Sehr gut, ja.
Lieber Jan, ich sage vielen Dank für die Zeit, vielen Dank fürs Interview.
Sehr gerne, hat mich sehr gefreut.